Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt.
Herzlich willkommen zu Almuts Pausentee. Roman, das erste Mal verspätet, aber ich bin froh, dass du wieder gut in Deutschland angekommen bist, denn du warst unterwegs, nicht wahr?
Hi Almut. Ja, lustig. Ich dachte, wir hätten das schon mal verschieben müssen, aber ich glaube, du hast recht. Wir haben es immer trotz aller Widrigkeiten eingehalten.
Also wir haben einmal ganz verschieben müssen, als ein Kind geboren ist.
Das
aber
stimmt.
Da haben wir trotzdem eine Kurzfolge pünktlich
veröffentlicht. Genau, da glaube ich, auf die Idee bin ich jetzt glaube ich noch gekommen, dass es mal eine Verschiebung gab. Ja genau, ich war in Istanbul beim Europa-League-Finale der Freiburger, leider ja 0-3 gegen Aston Villa, verdient auch in der Höhe, finde ich, verloren. Und es war ein schöner Trip, die Freiburger Fans waren ja glaube ich 11.000 oder ein paar mehr im Stadion und einige mehr eigentlich glaube ich auch im Stadtbild von Istanbul unterwegs. Ich fand die Aston Villa-Fans, wie die Engländer so sind, mit Pyro und so am Vorabend schon deutlich aktiver. Vielleicht war ich aber auch nur in den falschen Ecken Istanbuls oder in der in der falschen Ecke dieses Taksim-Platzes rund um das Stadion von Beşiktaş. Dann war ich aber auch mit den Freiburger Fans Bootfahren noch am Tag des Spiels, also am Mittwoch. Die hatten eine Bootstour.
Bootfahren, Partyboot
ja,
oder was?
Ja, es war ein Partyboot, aber halt auf Badener Art, ne? Der Badener, wo der Grischi Günder herkommt. Also alles ein bisschen entspannter. Es war verregnet. Der Istanbul hatte nicht so schönes Wetter zu bieten. Passte dann zur Stimmung. Der Freiburger nach dem 0-3, wobei die Fans waren ja total, wie auch die Mannschaft, stolz, glaube ich, auf das Geleistete. Naja, aber sie hatten eine Tour immer, jede Stunde zur vollen Stunde, immer 45 Minuten auf dem Bosporus. Mit Musik, mit einem Bierchen. Und ich habe noch ein paar Fans interviewt. War total lustig und nett. Hat total viel Spaß gemacht. Und am Ende das Ergebnis. Ich glaube auch, bin ja noch auf der After-Match-Party dann gewesen vom SC. Auch das tolle Location und auch da verregnet und auch da haben sie sich nicht lumpen lassen. Es war eine tolle Veranstaltung. Noch mit ein paar Spielern gesprochen auch und alle waren eigentlich rundum zufrieden wäre das falsche Wort, aber waren da überwog schon der Stolz auf die Europareise. Und dann ging es für mich zurück und das war auch einer der Gründe, weshalb ich die WM-Nominierung gar nicht so richtig verfolgen konnte, weil ich im Flieger saß. Aber es gab ja auch nicht so richtig was Überraschendes.
Nee, es ist ja eigentlich ziemlich alles vorher durchgedrungen. Also den einen oder anderen Namen, den kann man vielleicht nachher nochmal diskutieren, ne? Aber im Großen und Ganzen.
Ich kenne ja dein Thema nicht, aber ja.
Kennst ja mein Thema nicht. Ja, da kann ich ja sonst auch erstmal anfangen mit so einer schönen Anekdote, oder?
Unbedingt, also die will ich gern hören. Wir wollen das, glaube ich, ja künftig auch Insider nennen, weil das klingt so schön denglisch.
Insider?
Almuts Insider, aber ich nehme auch am Ende, plauder einfach drauf los.
Ich plauder einfach ein bisschen, ja. Und da geht's auch um eine Kadernominierung, überraschenderweise. Es gab mal, ja, es hat sich was zugetragen, was, glaube ich, in der Öffentlichkeit so noch gar nicht diskutiert wurde.
Du so einen Gong machen,
du kennst
so Exklusiv-Gong.
Gong, besser nicht. Ja, viele Sachen nicht unbedingt öffentlich gewesen, die ich als Anekdote erzähle, sonst wäre es ja keine Anekdote. Da ging es auf die Europameisterschaft 2022 zu und da stand immer im Raum, ob ich vielleicht dieses Turnier spielen würde oder ob es Merle Froms spielt und es wurde intern immer im Großen und Ganzen offen gehalten. Da wurde immer gesagt, ja, jeder hat seine Chance und wir haben uns auch
nach
nicht festgelegt.
Außen offen gehalten oder auch intern offen gehalten? Das ist jetzt ja die spannende Frage.
Ja, also ich hätte gesagt, intern offen gehalten, genauso wie nach extern offen gehalten.
Das heißt, dein Torwarttrainer hat auch nicht mit dir gesprochen, dort zwischendurch mal?
Ja, nicht so viel gesprochen, würde ich sagen. Also immer nur mal so nebenher und dann, hat ja jeder seine Chance. Und ich hatte dann das Problem auch, dass ich mein Comeback geben sollte, eigentlich in den Spielen vor der Nominierung. Und dann habe ich mich aber verletzt und musste auch abreisen und habe dann halt in Serbien nicht gespielt. Aber da hat die Mannschaft sogar noch verloren. Vielleicht war es gar nicht so schlecht, dass man nicht gespielt hat.
Nicht zwingend Nachteil, dass du gefehlt hast.
Auf der anderen Seite sagt man, vielleicht hätte ich ja auch was verändern können, man weiß es nicht. Naja, und dann kam es irgendwann zu dieser Nominierungspressekonferenz und ich habe sie auch verfolgt. Sehr aufmerksam.
Und du hast vorher nicht gewusst, was passiert?
Na, ich habe einfach nur gedacht, es wird ein Name genannt. Und es wurden ja auch alle Namen genannt. Und natürlich gab es Nachfragen von den Journalistinnen und Journalistinnen, die anwesend waren.
Dafür sind wir da.
Und die Nachfrage war sehr vehement, ob man jetzt mit einer Nummer 1 in die Vorbereitung geht oder ob sich das erst in der Vorbereitung herauskristallisieren wird. Und irgendwann wurde dann von der damaligen Bundestrainerin die Frage beantwortet, dass Merle Froms als Nummer 1 in das Turnier geht. Davon wussten aber zu dem Zeitpunkt sowohl Merle Froms als auch ich nichts. War sehr lustig, das aus der PK zu erfahren, so selber als Spielerin.
Ich kenne dich, lustig fandest du das ganz sicherlich nicht.
Nein, also jetzt im Nachhinein kann ich drüber lachen, aber das zeigt dann halt, weil ich glaube, zu dem Zeitpunkt auch immer das Trainerteam als gut kommunizierend in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, dass es intern manchmal ganz anders aussehen kann. Und natürlich gab es da auch noch die ein oder andere Klippe zu umschiffen in der Vorbereitung, wenn dann Journalisten und Journalistinnen nachgefragt haben, Mensch, wie ist denn eigentlich der zeitliche Ablauf gewesen? Wann habt ihr das gewusst und wie habt ihr es erfahren? Und da habe ich immer sehr ausweichend geantwortet, um natürlich auch die Stimmung im Team zu schützen und dann auch das Trainerteam in Ruhe arbeiten zu lassen. Aber es war schon ein einschneidender Moment, wenn man ja irgendwie das Gefühl hat, dass einem das niemand gerade ins Gesicht sagen kann und auch nicht mal richtig begründen kann, sondern es dann einfach irgendwie so passiert. Und genau das Gleiche, so wie ich das interpretieren würde und wie ich das auch rausgefunden habe, war auch auf der Seite der Nummer 1. Also auch Merle Froms, mit der wurde lange nicht gesprochen, die hat es auch nicht gewusst. Die hat es dann da auch erfahren. Natürlich hat sie es in einer anderen Art und Weise aufgenommen als ich. Sie fand es, glaube ich, dann gut und lustig. Ja, aber so kann es gehen. Deswegen intern und extern.
Das ist mal ein sehr spannender Insight gewesen jetzt. Auch wenn es mit 4 Jahren Verspätung ist, aber ich glaube, das ist...
Ja, man darf ja nicht immer alles sofort erzählen.
Das kann ich auch bei aller Neugierde in meinem Beruf verstehen. So, und das ist wahrscheinlich die Überleitung. Wir sprechen jetzt natürlich über Nadim Amiri.
Wir sprechen jetzt darüber, wie krass der letzte Spieltag in der 2. Bundesliga war.
Also hätte auch seine Berechtigung, finde ich.
Nein, wir sprechen natürlich über ein anderes Thema und meine These ist, solch ein Umschwung in einer Phase im Vorlauf eines Turniers geht nicht spurlos an einem Oliver Baumann vorbei.
Jetzt könnte ich dagegen halten, was schert die deutsche Nationalmannschaft, wenn die Nummer 2 Mucksch ist? Nein, das ist zugespitzt.
Es geht gar nicht unbedingt um Mucksch.
Das Wort müssen wir erklären, ne? Also das ist sind die Norddeutsche, ich habe mich schon eingenordet hier, im wahrsten Sinne des Wortes sprachlich eingenordet. Das ist halt beleidigt oder unzufrieden oder mit der Gesamtsituation unzufrieden.
Genau, aber das dann auch zeigen.
Genau. Und
offensichtlich.
Dann, ja, also so wie wenn ich mehr nicht in der Startelf stehe und dann sehen meine Trainer auch, dass ich mucksch bin.
Ja, oder wenn du mal wieder einen Schiedsrichter anpöbelst und eine gelbe Karte kriegst.
Dann diskutiere ich. Also mucksch bin ich wirklich, wenn ich nicht spiele. Egal. Also Oliver Baumann, du hast natürlich total recht, wird so oder so beschädigt hervorgehen aus dieser ganzen Causa. Wir können es ja nochmal für alle, die es überhaupt gar nicht mitbekommen haben, auch nochmal sagen, dass Manuel Neuer halt definitiv als Nummer 1 in diese WM gehen soll.
Stand jetzt.
Stand jetzt, wird Adi Hütter sagen. Die Frage ist, und deswegen bin ich jetzt gespannt auf deine Ansicht, wie sehr ist dieses Kommunizieren und Nicht-Kommunizieren und Rumeiern ein Kommunikationsdesaster? Und wer hat da wie aus deiner Sicht Fehler begangen, was auch immer richtig gemacht? Auch die PK von Julian Nagelsmann, wenn man da nochmal reingehört hat. Du sagst, du nimmst jetzt gerade die Perspektive Baumann gewertet, obwohl man das nicht sagen soll, laut Nagelsmann, ein.
Ja, nicht nur abgewertet, sondern es geht ja einfach um den Menschen. Und ein Mensch braucht sehr oft Vertrauen, um Leistung zu bringen, oder man braucht auch Trotz. Diese Reaktion kann es auch geben, aber ich glaube, langfristig gesehen braucht man eine Überzeugung, einen Rückhalt und ein Einordnen einer Situation. Das heißt, dass man weiß, woran man ist. Das ist dieses authentisch sein. Und das wurde ihm jetzt echt, würde ich sagen, krass genommen. Klar, Julian Nagelsmann hat auch in dieser PK aufgeklärt, dass schon im März der Gedanke da war und er das auch Oliver Baumann so ein bisschen mitgeteilt hat. Aber wenn man da so diesen Zeitstrahl verfolgt, wie das alles abgelaufen ist, also selbst zu dem Zeitpunkt, wo Marc-André Ter Stegen wirklich eigentlich für die WM raus war, dann im Januar.
Also eigentlich seit September 24.
Ja, aber im Januar dann halt nochmal richtig, er hat ja noch ein Spiel gemacht.
Ja, ich weiß, wie du meinst.
Wurde ja sowohl von Nagelsmann dementiert, dass Neuer ein Thema ist, als auch von Neuer selber. Und jetzt in der PK hat ja Nagelsmann aufgeführt von wegen, also zumindest zwischen den Zeilen, die Verletzung von Ter Stegen hat was daran geändert.
Naja, das hat er sogar nicht nur zwischen den Zeilen gesagt, sondern das hat er schon relativ deutlich auch gesagt, dass dass Ter Stegen einer der drei besten deutschen Torhüter nicht zur Verfügung stehen kann und das, was in Bewegung gebracht hat.
Genau. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt hat er öffentlich das klar niedergeschmettert, hat halt gesagt, ne, von wegen Fakt 1, ja, tragische Verletzung, Fakt 2, Manuel Neuer steht nicht zur Verfügung und ja, wir haben da kein Problem so ungefähr. Und das finde ich halt krass. Über Manuel Neuers Perspektive können wir nachher ja auch nochmal sprechen. Aber ich finde, wenn ich mich da selber reinfühle, wenn mir ein Bundestrainer sagt, hier, wir bereiten uns auf eine Weltmeisterschaft vor und das auch über einen längeren Zeitraum und du bist meine Nummer 1 und ich baue auf dich und ich kenne den aus Vereinszeit schon sehr lange, ich habe zu dem Vertrauensverhältnis und ich weiß, dass sich dann, wenn ich meine Leistung bringe, ein Kindheitstraum erfüllen wird, dann baut sich da nochmal was ganz anderes auf. Und auch mit diesem Rückhalt, fand ich, hat Olli Baumann echt gute Leistung gebracht. Und nur subjektiv, ohne jetzt irgendwie in Zahlen reinzugucken und so weiter, hatte ich auch das Gefühl, dass gerade so im April Olli Baumann ein, zwei Spiele hatte, wo er ein bisschen gewackelt hat.
Unter anderem gegen Stuttgart.
Genau, aber jetzt weiß man halt im Hintergrund vermutlich noch mehr, wieso das sein kann. Weil er nämlich da schon wusste, er steht in dem Sinn unter Beobachtung, genauso steht sein Pendant Manuel Neuer unter Beobachtung. Und da hat es schon etwas mit ihm gemacht. Und jetzt bin ich gespannt, was es dann halt auch zukünftig mit ihm macht. Also es geht klar um die WM, denn es ist ja auch die Möglichkeit, dass Manuel Neuer nicht fit genug ist, um alle Spiele zu machen. Dann wird man halt wieder auf Olli Baumann zurückgreifen und vermutlich nicht auf Alex Nübel. Und er wird auch noch ein, zwei, drei Saisons vielleicht in der Bundesliga spielen. Und wenn du einmal so einen krassen Vertrauensbruch gehabt hast, egal wie du hinterher kommunizierst und was du vielleicht verstehst oder nicht, aber die Aussagen, die du mal getätigt hast, die du auch nicht relativiert hast durch ein, zwei, ja, Wörter, die stehen da und die fügen dir Schaden zu.
Das Ding ist, aus zwei Perspektiven zu betrachten, finde ich, und die stehen sich so ein bisschen diametral gegenüber. Das eine ist die rein sportliche Begründung, wie es die rein sportliche Begründung im Dezember 23 gab, Toni Kroos zurückzuholen. Du hast einen offensichtlichen Mangel. Natürlich sind die Umstände anders. Ne? Auf der Doppel-6 spielen schon mal zwei, aber trotzdem ist einer, und in dem Fall war es Leon Goretzka, rausgefallen aus dem Kader. Traum, Heim-EM vorbei, weil Toni Kroos spielt den Sechser. Goretzka traute man da offenbar, so Nagelsmanns Worte, nicht zu, diese Ergänzungsrolle einzunehmen. Und damit war auch ein Leon Goretzka natürlich deutlich früher, aber auch insofern aus dem Stamm rausgenommen und du hattest diese Idee, Toni Kroos, sportlich ist das mein wichtigster Mann, der hat damit ja auch seine Karriere beendet mit Spielen in der deutschen Nationalmannschaft. Und da komme ich jetzt auch wieder zu Neuer, das war ja auch ein Grund, weshalb Nagelsmann gesagt hat, wenn jetzt der Neuer aufgehört hätte, hätte ich ihn nicht zurückgeholt für diese WM. Verstehe ich nicht. Toni Kroos hat er ja...
Kann ich gar nicht verstehen. Das ist ein total dummes Argument.
Unter der Prämisse ja auch zurückgeholt.
Und vor allem hat es dann auch noch, gab ja eine Nachfrage bei der PK, auch in diese Richtung, warum das denn wichtig gewesen wäre. Und dann hat er gesagt, ja, dann wären das jetzt ja mit DFB-Pokal und so weiter, wäre es ja sein letztes Spiel gewesen und vielleicht will er sich dann ja auf die Familie konzentrieren.
So war es bei Toni Kroos auch beim Champions-League-Finale gegen Dortmund.
Wenn er weiß, dass er zur WM fährt, dann wird er doch sich nicht auf irgendwas anderes konzentrieren, sondern dann kann er die WM genauso spielen. Also das
war,
fand ich
schwach. Es war ein Scheinargument. Also es gibt aber trotzdem die sportliche Perspektive, unter der man Manuel Neuer, ja, Patzer, aber ja, auch überragende Leistung. Und wir haben ein Pro-Kontra formuliert, mein DFB-Kollege Hendrik Buchheister und ich. Ich habe da die Pro-Seite eingenommen, bin natürlich sehr wohl auf diese sportliche Perspektive eingegangen und habe eben mich dann dazu positioniert und gesagt, die wahrscheinlich, also im Mittel sind die wahrscheinlich gar nicht mehr so weit voneinander weg, weil Neuer jetzt wirklich in hohem Alter viele Verletzungen, Baumann durch seine vielen, vielen, vielen über 500 Bundesligaspiele auch einfach mittlerweile sehr erfahren. Im Mittel ihrer Leistung sind sie wahrscheinlich gar nicht mehr so weit voneinander weg. Das kann man wahrscheinlich so festhalten. Aber das, was die Leistungsspitze immer noch zu leisten vermag bei einem Manuel Neuer, ist halt einfach deutlich höher. Das heißt, diese sportliche Perspektive, da kann man sehr viele Gründe finden, aber das Drumherum, der Wirrwarr, das Rumgeeiere, wie ich es eben schon genannt habe, das ist was, wo sich Julian Nagelsmann ankreiden muss. Ich meine, guck dir das an, was da alles war. Dieses Interview der Süddeutschen Zeitung nach den Märzländerspielen.
Aber ganz kurz, bevor wir auf das eingehen, will ich noch zur sportlichen Perspektive was sagen, denn die will ich auch nicht einfach so stehen lassen.
Du bist doch die größte Verfechterin des Manuel Neuer.
Ich bin auch ein Verfechter von Manuel Neuer. Man muss sich aber die Frage stellen, gerade auf das, was du jetzt hinaus willst, er kann den X-Faktor bringen. Aber was ist denn die letzten drei Turniere gewesen, wo er im Tor stand? EM 24, WM 22 und so. War er da ein Faktor? Er war da kein Faktor. Da wurde so drüber diskutiert, ob er überhaupt über dem Durchschnitt seiner Leistung gespielt hat. Und er hat jetzt zwei Turniere definitiv das nicht gezeigt, dass er der WM 2014 Torwart ist. Ja, das schlummert in ihm. Aber wir haben auch einem Olli Baumann noch nie die Chance gegeben, das zu beweisen und bewerten ihn dann danach. Und er konnte natürlich auch noch nicht in so vielen Champions League Spielen beweisen, ob er den X-Faktor hat, weil er noch nicht mal 10 Champions League Spiele in seiner Karriere gemacht hat.
Und das ist ein Problem. Also du kannst nicht zu einer WM fahren, finde ich, wenn du die Möglichkeit hast, Manuel Neuer zurückzuholen. Trotzdem ist die Kommunikation eben schwierig. Und das, was ich nur sagen will, was Olli Baumann ihm immer als größte Stärke quasi nachgesagt oder nicht nur nachgesagt, sondern auch ja zugesprochen wird, ist ja, seine größte Stärke ist die Loyalität, die Zurückhaltung.
Das ist ja auch echt total der Fall. Aber ich sag nur, wenn wir jetzt halt, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir trotzdem wieder einen Manuel Neuer in dem Turnier als durchschnittlich kriegen, dann kannst du auch einen nehmen mit so einer krassen Routine, wo du genau weißt, was du bekommst und nicht das Risiko in dem Sinne eingehst auf der Position. Es kann herausragend sein, muss es aber nicht. Und wenn dann der Manuel Neuer nicht herausragend ist, dann kann es sogar auch sein, dass das vielleicht irgendwas mit der Mannschaft macht, weil sich alle drauf verlassen, er ist herausragend.
Die größte Stärke des Oliver Baumann ist gleichzeitig seine größte Schwäche, würde ich behaupten, nämlich du willst keinen Torwart, der sich dann im März nach den Länderspielen, wo er vermeintlicher die Nummer 1 gewesen ist, vielleicht hat er, als das Interview dann geführt wurde, eben schon die Nachricht bekommen vom Bundestrainer, Mensch, ich habe den Manu nochmal angerufen, aber grundsätzlich will ich doch keinen, der dann sagt, es fühlt sich gerade stark nach Nummer 1 an. Das war die Zeile der Süddeutschen Zeitung.
Ja, aber da hat er garantiert schon den Anruf gekriegt und er ist nicht so dumm in Kommunikation, wie es Neuer und Nagelsmann in dem Moment waren.
Ja, fehlerbehaftet würde ich sagen. Dumm ist immer so ein hartes Wort. Aber ja, aber trotzdem, ich finde, Baumann hat, auch das ist immer so ein Satz, hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Er hat aber eben, ja, er konnte es noch nicht zeigen in Champions League Halbfinals, Viertelfinals, Europa League Halbfinals. Da stand er noch nie. Das wissen Mbappé, das wissen Vinny Junior, das wissen Neymar, das wissen Erling Haaland und die wissen auch, wer Manuel Neuer ist. Ich finde, da gibt es sportlich und so viele Argumente und trotzdem gebe ich dir, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass Baumann beschädigt ist, natürlich recht. Was ist, wenn Manuel Neuer womöglich im Pokalfinale gar nicht spielt, womöglich sagt, ah, gegen Finnland, nee, da fühle ich es noch nicht. Und dann muss sich jetzt ernsthaft Oliver Baumann gegen Finnland in Mainz zwischen die Pfosten stellen, das wäre ja Wahnsinn.
Ja, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass sich ja die Abwehr einspielen soll und definitiv diese Abwehr nicht nur aus Bayern-Spielern besteht, sondern vermutlich zwei Bayern-Startspieler da drin sind. Und die anderen beiden müssen ja auch mit einem Manuel Neuer spielen, potenziell bei der Weltmeisterschaft, mit dem sie seit Jahren nicht zusammengespielt haben.
Ja, aber Raum hat, glaube ich, 40 Länderspiele oder 30 mit Neuer gemacht, Schlotti. Nico Schlotterbeck bestimmt auch um die 40 oder 30.
Es ist trotzdem auch eine Art von Gewohnheit. Du hast eine andere Gewohnheit von dem Torhüter in dem einem Verein.
Aber Baumann hat jetzt 6 Spiele gemacht als 1 oder 7.
Naja.
Zweimal Italien und die 6 Quali-Spiele oder so. Ja gut, und die 2 Testspiele, ja.
Es ist aber schon was anderes, finde ich. Also aus meiner Perspektive ist es eine andere Gewohnheit, wenn du weißt, dass da jemand gespielt hat. Klar kann man das immer abtun und man kann auch sagen, ja, im Training gewöhnt man sich auch aneinander, aber es sind halt nachher diese klitzekleinen Nuancen, ob das funktioniert, dass ja Manuel Neuer, auch wenn er Risiko spielt, hinter vielleicht einer hohen Kette, dass er die Bälle holt, dass er blind beim Verteidiger weiß, wann er zurückspielt, wohin er spielen kann und so weiter.
Interessanterweise ist es ja so, dass Jonas Urbich als 4. Torwart mitfährt, obwohl er kein Teil des WM-Kaders ist. Und dahinter sehe ich auch schon einen Exit-Plan, eine Exit-Strategie. Nämlich sollte Manuel Neuer wirklich etwas zustoßen, das seine weitere Teilnahme an der WM verhindert. Sagen wir mal nach dem USA-Testspiel oder nach dem zweiten, dritten Gruppenspiel, hast du automatisch einen Torwart da und du gehst fast davon aus, dass du ihn brauchen wirst für den Kader. Und hast dann Jonas Urbich als 3 und dann brauchst du nicht nur in einem Testspiel gegen Finnland, sondern vielleicht in einem 16-Finale gegen you name it, weil Neuer verletzt, dann plötzlich doch diesen Baumann. Und dann bin ich bei dir. Das kann ja nicht spurlos an dem auch nettesten Menschen der Welt vorbeigehen und auch loyalsten und mannschaftsdienlichsten, wenn du sowas im Rücken hast. Deswegen jetzt nochmal deine Perspektive. Was sagst du denn den Leuten, die jetzt behaupten, wenn Baumann konsequent wäre, würde er einfach zurücktreten und würde sagen, okay, ich fahre nicht mit, also hätte er schon tun müssen, also vor der Nominierung zu sagen, dann bin ich raus, Leute dann ohne mich.
Da sage ich auch, er ist da viel zu großer Sportsmann, denn er war noch bei keinem großen Turnier so mit dabei, also Ausland, WM, in drei verschiedenen Ländern, in dem ganzen Kontinent, so ein großer Zusammenhang, ist ein Kindheitstraum, dass man einmal bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Und er weiß auch ganz genau, dass es Mannschaftssport ist und dass halt auch Leute in diesem Kader sind, die ihn brauchen, die seine Loyalität schätzen und die sich dann auf ihn verlassen. Und genau das wird er in den Vordergrund rücken. Und ich habe genau diese Überlegung gehabt, auch bei der EM22, ob ich jetzt einfach sage, weißt du was, mit dem Hintergrund von der Nominierung fahre ich jetzt einfach nicht mit und hau auch in den Sack. Aber da habe ich auch gesagt, nee, ich möchte das gar nicht, denn ich möchte bei dieser EM dabei sein. Ich möchte nochmal Europameisterin werden. Ich möchte erfolgreich sein und ich kann vielleicht auch was anderes in dieses Team einbringen, um das hinzubekommen. Und genau das habe ich dann auch gemacht und es war unheimlich anstrengend. Aber es hat ja auch funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass ein Oliver Baumann da genauso ist, dass er da 100% geben wird und einfach das Positive sieht, er ist dabei, er kann sich einen Teil seines Kindheitstraums erfüllen, auch wenn er dann, ja, wenn es heißt, ich glaube, er ist dann vielleicht der erste deutsche Torhüter, der nominell die Nummer 1 war, also eine Zeit lang, aber nie ein großes Turnier gespielt hat als Nummer 1.
Das ist der größte Knall auch und der größte personelle Kracher, den es in der Nationalmannschaftsgeschichte auf dieser Position gegeben hat. Ich habe mit vielen Kollegen gesprochen, auch mit vielen,
die... Ja, obwohl das damals mit Olli Kahn und Lehmann auch Kracher war, aber anders, andere Ausgangssituation. Da wusste man schon, es kann passieren.
Es war ein Krach zwischen den beiden, aber kein Kracher. Ja. Weil sozusagen, ne, ich will nur sagen, gab es schon mal ein solches Comeback. Bei Groß war es mit deutlich mehr Vorlauf. Bei Matthäus war es ein ganz anderer Umstand. Noch weiter zurück, glaube ich, gab es selten so... Natürlich medial gab es auch keine Welt, die so ist wie die heutige mit allen Umständen, die dazu führen, dass sowas dann so viel früher rausgeht, dass ein Baumann dann plötzlich nach dem letzten Bundesligaspiel, wo er mit Hoffenheim die Champions League verspielt und glaub, 4 Gegentore kriegt gegen Gladbach, da steht, nicht weiß, was er sagen soll, weiß aber, dass sein Bundestrainer nachher im Sportstudio sitzt, wo dann Nagelsmann wiederum nichts sagt und Baumann weiterhin behauptet oder sagt oder glaubt oder hofft. Ja, ich habe keinen anderen Stand.
Ja, und wo ja auch Nagelsmann eigentlich hat durchblicken lassen bei der Pressekonferenz, dass zu dem Zeitpunkt er noch gar nicht mit allen gesprochen hatte und er ja mit jedem sprechen wollte.
Der wusste ja auch nicht, wer auf der Liste stand. Ich frage mich, ich frage mich heute noch, wer wirklich am Ende wusste, wer auf dieser Liste stand. Weil vermeintlich wusste es keiner. Ich weiß es nicht. Diese 55er WM-Pre-Liste da.
Also dem muss ja jemand freigeben beim DFB. Also irgendjemand dort in dem Kreis...
Ja. Das war eine plumpe Notlüge von Julian Nagelsmann. Ja, vielleicht die plumpste seiner Bundestrainerkarriere. Und da war schon einiges dabei, was ein bisschen schräg war.
Da waren schon einige Sachen dabei, ja.
Und immer war es, das habe ich glaube ich schon mal an der Stelle gesagt, immer war es in den letzten Jahren dann die Pressekonferenzen in den Katakomben des Stuttgarter Stadions. Der Satz nach dem Spanien aus bei der Heim-EM, man muss 2 Jahre warten, bis man Weltmeister wird. Dann ein Jahr drauf den Journalisten gegenüber zu sagen, ja, wir sitzen ja alle in einem Boot und Journalisten darauf hinzuweisen, sie mögen ihn doch bitte siezen. Dann Dennis Undorf gegen Ghana, das war 3-mal Stuttgart. Und jetzt fand ich seinen Auftritt grundsätzlich, nachdem es in Mainz im Sportstudio nicht gut aussah, heute die 55, 56 Minuten. Nicht nur vor Journalisten, sondern es waren ja auch andere Leute im Publikum, also vor allen Dingen junge Leute, die das, glaube ich, irgendwie gewonnen haben.
Ja, ein paar Sport-Schul-AGs und irgendwie noch ein bisschen was anderes, ja.
Da hat er sich dann ganz ordentlich präsentiert und wieder so ein bisschen Selbsteinsicht auch gezeigt und hat gesagt, man hätte es auch anders machen können und es wirkte schon wieder versöhnlicher, aber wie gesagt, Oliver Baumann wird sich davon nichts kaufen können und ich sage ja, wenn Manuel Neuer abreisen muss oder es zwickt, es zwackt. Ich habe auch schon gesagt, ich warte nur drauf, dass Baumann dann wirklich schon irgendwie gegen Curaçao beim ersten Gruppenspiel schon den ersten Brand löschen soll und muss. Ich weiß nicht, ob das gut gehen kann. Ich glaube, das Binnenverhältnis Nagelsmann-Neuer, das ja angeblich so belastet war, ich weiß nicht, inwiefern das dann doch nochmal eine Rolle gespielt hat oder spielen musste und inwiefern das Binnenverhältnis Nagelsmann-Baumann, das sich ja schon sehr lange gefestigt hat, seit Hoffenheimer Tage und auch, um mal den Torwarttrainer zu nennen, der spielt ja auch eine Rolle, weil Manuel Neuer, wenn immer die Thematik aufkam oder auch Baumann, dann wurde Julian Nagelsmann nicht müde zu sagen, ja, der Andreas Kronenberg, unser Torwarttrainer, ist ja auch in der Verantwortung. Ich höre ja auch da auf ihn. Und Kronenberg und Baumann kennen sich seit Tagen in Freiburg, glaube ich, 2009 oder so. Also das ist ja schon 20 Jahre so in die Richtung.
Aber da kann man ja auch noch was reininterpretieren. Also warum ist Olli Baumann damals weggegangen von Freiburg? Vielleicht hatten die ja da schon,
das glaube ich,
weiß.
Jetzt, das glaube ich jetzt nicht. Ja,
glaube ich nicht, ist jetzt auch weit hergeholt, aber man kann es nie ausschließen.
Mit Andreas Grunberg letztes Jahr mal länger gesprochen, viele Themen, die dann auch Hintergrund waren, aber da ging es auch um so eine Schattenliste der Torhüter, wie er da vorgeht, fand ich auch wahnsinnig spannend, einfach mal so eine Einsicht zu bekommen. Da hat er sich immer sehr, sehr lobend über Oliver Baumann unterhalten. Interessanterweise fiel da auch schon 2-3 Mal der Name Manuel Neuer, aber immer mit der, also als Vergleichswert, als Richtwert, aber oder als Personalie, die sozusagen natürlich gewisserweise die Benchmark ist, aber immer natürlich mit dem Nachsatz, so, ne, als er noch bei uns war. Und das ist jetzt echt auch schon sehr lange her. Da ist Oliver Baumann ganz sicher noch davon ausgegangen und auch Andreas Kronenberg war sich ziemlich sicher, dass seine Nummer 1 und die Nummer 1 der deutschen Mannschaft bei der WM Oliver Baumann heißen wird.
Und ich wollte noch mal einen anderen Gedanken noch reinwerfen zu Jonas Obig, weil du ja gesagt hast, vielleicht ist der halt auch als Nachrücker und so mit. Ich glaube, dass man es auch noch so sehen kann, dass er dafür da ist, um Manuel Neuer von Trainingseinheiten zu befreien. Dass nämlich vielleicht Manuel Neuer dann nur spielen soll und dazwischen Regeneration macht. Und egal, was gebraucht wird, ist halt noch ein Torhüter da, der ihn dann entlastet und man das vielleicht so schaffen will, dass er mehr Spiele macht. Wer weiß.
Ja, und wahrscheinlich, wenn er fit bleibt und so, ich weiß es nicht. Ich glaube, Olli Kahn hat es im Doppelpass ja auch schon gesagt. Und wenn jemand berufene Kreise sozusagen braucht, dann haben wir das hier glücklicherweise mit dir, aber natürlich mit Olli Kahn auch, der genau das Gleiche mit Jens Lehmann dann eben 2-6 erlebt hat, der dann auch sagt, naja, weiß nicht, ob der 3-4 Tage Rhythmus bei der Hitze und so, ob das da alles so hinhaut, ne? Oder 4-5-Tages-Rhythmus.
Ja, und auch bei den Reisen, Zeitverschiebung, ne? Also.
Der Mann geht auf die 41 zu.
Das sind schon krasse Bedingungen, ja. Aber es wird ja immer gesagt, dass er sehr professionell ist. Das glaube ich auch in seinem Umfeld. Wir werden sehen. Aber, wo wir jetzt gerade von Manuel Neuer sprechen, möchte ich auch nochmal die Perspektive aufmachen. Also, wenn ich Anfang des Jahres auf die Nachfrage noch von wegen, ob das alles in Stein gemeißelt ist, dass er nicht zurückkommt, ja sage und auch ganz klar ja sage, dann finde ich das auch krass von einem Spieler, der mal der Kapitän war der Nationalmannschaft, dass man sich eigentlich auf seine Aussage auch nicht verlassen kann. Hätte er gesagt ja zu diesem Zeitpunkt oder ja mit den Umständen oder ja, warum sollte sich daran etwas ändern, dann wäre es noch ein Zusatz gewesen, aber dieses so ja in Stein gemeißelt und danach auch nochmal von wegen, ja, dieses Thema müssen wir jetzt gar nicht aufmachen. Das sind Aussagen, die man ja auch, also nach denen man ihn bewertet und die man auch ganz klar so mitnimmt, weil er sowohl bei Bayern als auch bei der Nationalmannschaft dieses Kapitänsamt innehatte.
Ich finde immer sehr lustig, so Interviews mit ihm, ne? Also viele selbstkritische Töne hört man von ihm so in der Mixzone oder so auch oftmals nicht. Also es gibt dann oftmal hier den Maulwurfshügel oder hier nochmal den richtigen Moment, vielleicht einen Fehler zu machen, um der Mannschaft zu helfen. Dann finde ich immer sehr lustig, dass er immer in der zweiten Vergangenheitsform redet. Das ist, glaube ich, der einzige Mensch, der das beherrscht irgendwie. Das war nicht gut gewesen beispielsweise. Das finde ich immer sehr, sehr lustig. Also seine Art des Auftretens ist ja schon auch immer sehr kontrolliert und reguliert, außer eben als Tapalovic, sein Torwarttrainer, als Nagelsmann Trainer bei den Bayern war, abgesägt worden ist, als er selber ja verletzt war und dann, oder gewesen war, wie er selber sagen würde. Und dann eben dieser Satz kam aus einem nicht abgesprochenen Interview, ich glaube das war SZ und The Athletic oder so, da wurde mir ein Stück weit mein Herz rausgerissen und das fühlte sich an, als hätte man mir mein Herz rausgerissen. Das heißt, er kann ja auch diese klaren Worte und ich warte übrigens nur darauf, dass Oliver Baumann in irgendeinem Interview mal rund um das Turnier oder danach auch sagt, der Bundestrainer hat mir mein Herz rausgerissen. Das wäre dann die Abrundung dieses doch irgendwie sehr kuriosen, grotesken Schauspiels rund um diese Rückholaktion Manuel Neuer.
Ja, aber findest du nicht, dass halt diese Glaubwürdigkeit von Manuel Neuer jetzt richtig...
Klar, das wollte ich damit unterstreichen.
Wir sprechen ja viel über die Kommunikation von Nagelsmann, aber ich finde die Personalie Neuer auch aus dem Blickwinkel Finde ich total krass. Und den stellst du jetzt ins Tor und die ganze Nation soll ihm halt vertrauen. Klar, sportlich schon, aber aus menschlicher Perspektive krass.
Ja, total. Tun sie aber auch teilweise nicht, weil ich glaube, auch Umfragen, wo teilweise 30.000, 40.000 Leute mitgemacht haben, wir haben das auch gemacht. Ich weiß nicht, wie viele am Ende dabei waren, aber so um 3/4 der Leute sagen, es war unter allen Gesichtspunkten nicht die richtige Entscheidung und wir brauchen Manuel Neuer nicht, auch unter der Prämisse, was war bei den letzten Turnieren. Ich finde, jetzt ist die Mannschaft in der Summe, auch weil wir eben keine Überraschung hatten und das Überraschendste, um die Konklusio zu machen, war eigentlich, dass Nadim Amiri das dann noch geschafft hat, so einen Kaderplatz zu kriegen, wie El Mala dann nicht und dann keiner der anderen, okay, Füllkrug, Kleindienst, Sané dabei, also alles irgendwie kontrovers, aber nichts Überraschendes und diesem Team sehr viel oder auf einigen Positionen so die Breite und auch die Spitze und die Qualität fehlt und dass das Talent bisschen abhanden kommt, anders noch vielleicht als 2018, als sie als Weltmeister auch in eine WM gegangen sind, ist es vielleicht ganz gut, dass man auf einer Position zumindest die Weltklasse hat. Ob die dann rauskommt, weiß ich nicht, aber man hat sie zumindest in petto.
Ja, schön positiv formuliert, auf jeden Fall. Also ich würde es mir auch irgendwie wünschen. Ich liebe es, wenn die Torwartposition positiven Einfluss auf die Mannschaft hat, auf das Ergebnis des Spiels, aber ich bin mir nicht so sicher. Aber ich meine, wenn man jetzt schon mehrere schlechte oder durchschnittliche Turniere auf der Torwartposition hatte, dann ist jetzt ja auch vielleicht wieder Zeit für so ein WM 2014 und viele haben das noch im Kopf und man wird sehen, was da passiert. Aber
es war nie so ganz schlecht. Also wie gesagt, gegen Japan 2022 war ich mit dabei. Ne? Da kann man drüber diskutieren. Auch glaube ich, bei der Heim-EM waren es vielleicht so 1,5 Aktionen. Aber genau, wir bleiben jetzt mit dem Positiven, um mal da zu enden.
Also Corona-EM war auch nicht fehlerfrei. Das weiß ich
ja
ganz sicher.
Daher, sag ich mal, bleiben wir mal beim Positiven. Wünschen natürlich ein langes Verbleiben der Deutschen, weil es einfach auch an der Zeit ist, dass mal wieder Erfolge dann kommen und so ein Viertelfinale bei einer EM.
Und eigentlich so aus tiefstem Herzen für Olli Baumann wünsche ich mir sogar, dass er in einem Spiel bei der WM allen den Arsch rettet.
Das können wir sehr gern so festhalten. Aber du wolltest, glaube ich, jetzt schon überleiten zu unserer, und das ist jetzt ja auch die Auflösung der Hot Takes, weil ich glaube, wir machen jetzt ja einen Cut oder warten wir die Relegationswochen noch ab?
Das haben wir tatsächlich nicht abschließend besprochen. Wir sind ja immer mal spontan. Ich könnte mir vorstellen, dass wir vielleicht noch zu den Relegationsrückspielen so einen kleinen Tipp abgeben. Und ich meine, das ist ja auch noch DFB-Pokalfinale.
Absolut. Deswegen lass uns das mal machen. Wir lösen kurz auf. Ich bin der Meinung, ich habe das Relegationsspiel falsch vorausgesagt.
Ja, du hattest gesagt, St. Pauli Elversberg war beides nicht am Start.
Das hat leider gar nicht funktioniert.
Wie alle wissen, war es Wolfsburg gegen Paderborn.
0-0 im Hinspiel, auch da ist noch alles möglich.
Ja.
Und was war dein Hot Take der Vorwoche, der nicht aufgegangen ist?
Ich hatte gesagt, dass der VfW Wolfsburg im Pokalfinale der Frauen in dem Moment gegen den FC Bayern mit 2 Toren Unterschied gewinnt. Sind 0-4 untergegangen. Es war ja ein Hot-Take, ne? Und hätten sie in der ersten Halbzeit vielleicht den Kopfball von Janina Minge oder so reingemacht. Ja, aber sie haben sich dann in der zweiten Halbzeit eher Auflösungserscheinungen gezeigt.
Okay, dann hau ich jetzt mal meinen Hot-Take raus. Ich gehe aufs Pokalfinale der Männer und sage, es wird ein doppelter Hot-Take, der VfB Stuttgart wird Pokalsieger durch ein Tor, durch auch ein Tor von Chris Führig.
Oh, mit Wut im Bauch, cool, ja.
Mhm. Genau, während Manuel Neuer nicht im Tor steht.
Ja, da habe ich auch erst überlegt, ob ich in die Richtung gehe. Das hast du mir dann die Chance genommen, das ist aber vollkommen in Ordnung.
Kannst du auch was sagen dazu?
Nee, ich nehme einen anderen Doppel-Hot-Take und gehe auf das Relegationsrückspiel dann von den angesprochenen Paderborn und Wolfsburg. Ich sage, Wolfsburg bleibt in der Liga, Paderborn schießt ein Tor und Wolfsburg hat einen Doppeltorschützen dabei.
Wolfsburg schafft's, Paderborn trifft aber und bei Wolfsburg trifft einer doppelt. Das klingt wundervoll und ich bin mal gespannt, ob Urbich dann tatsächlich spielt, ob Führig trifft und die Stuttgarter auch das Ding ziehen. Das sind ja eigentlich sogar zweimal eher so Dreier-Takes.
Ja, muss man auch zum Abschluss hier, muss man nochmal raushauen. Wir sind ja beide vor Ort und werden es uns angucken. Ich freue mich schon sehr drauf.
Ich mich auch.
Vielleicht treffen wir auch Julian Nagelsmann und Manuel Neuer auf der Tribüne oder so.
Manuel Neuer, vielleicht beide auf der Tribüne, das kann natürlich sein. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, auch die Perspektive mit deiner eigenen Geschichte dahinter. Und deswegen haben wir jetzt, wenn wir schon später erscheinen, haben wir jetzt auch ein paar Minütchen länger gequatscht als sonst. Besondere Wochen, du hast es ja schon angekündigt in der Ankündigung, dass oder in der Vorwarnung, dass wir einen Tag später kommen, brauchen oder erfordern manchmal besondere Maßnahmen. Und die WM rückt immer näher.
So sieht's aus. Dann euch viel Spaß bei den hochspannenden letzten Saisonspielen und wir werden es auch genießen. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
Bis dann, ciao.
Almuts Pausentee, der RND-Fußball-Podcast mit Almut Schuld und Roman Gerdt. Go, 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 go.